Wir sind jetzt in Heitersheim im Römerpark bei der Villa Urbana. Die ist heute 25 Jahre alt geworden. Die Villa Urbana ist eine 2000 Jahre alte römische Villa. Die wurde maßgeblich in den 90er Jahren ausgegraben. Später wurden Teile der Ausgrabung mit einem Schutzbau überdacht, was heute als Museum zugänglich ist.
Das Museum Villa Urbana und seine großzügigen Außenbereiche sind Teil des Römerparks in Heitersheim, zu dem nicht nur das Museum selber gehört, sondern auch die Villa Artis, ein Café direkt nebenan, sowie eine Poolpiste und ein großzügiger inklusiver Kinderspielplatz. Wir treffen Juliane Güth. Sie ist Museumsleiterin der Villa Urbana und erzählt uns, was es damit auf sich hat.
Die Villa Urbana ist ein Museum, quasi wie ein Schaufenster, wie eine Vitrine über den römischen Ausgrabungen, die wir hier unternommen haben. Und diese Vitrine zeigt Teile der Grabungen, die wir über beinahe 20 Jahre hier übernommen haben, und zeigt das römische Landleben auf einem herrschaftlichen römischen Landgut, einer Villa Urbana, wo der Name des Museums letztendlich auch herrührt. Die Entdeckungsgeschichte der Villa Urbana ist eine ganz spannende. Seit jeher ist das Feld den Bauern bekannt als Scherbenacker, weil die Bauern beim Pflügen immer wieder römische Scherben, römische Gegenstände und auch Mauerstücke mit hochzogen. Und so blieb der Name drin. Das ging so weit, dass 1811 sogar schon Grabungen unternommen worden sind. In den 70er Jahren war das Denkmalamt vor Ort und hat gegraben. Aber immer unter der Prämisse, eine kleine Villa Rustica hier zu haben und keine Villa Urbana. Das Besondere an der Villa Urbana ist, dass es ein Bautyp ist, der bis zu diesem Zeitpunkt, bis man die Villa hier entdeckte, rechtsrheinisch überhaupt noch gar nicht bekannt war. Den gibt es in ganzen linksrheinischen Gebieten, Frankreich, Schweiz, Belgien, Luxemburg etc. Und somit war dann die Ansprache dieses Fundortes hier als Villa Urbana außergewöhnlich. Der Knackpunkt, dass es sich hier um keine Villa Rustica, sondern eine Villa Urbana handelte, kam relativ spät, erst im Jahr 1989, als ein Pilot für uns Archäologen Luftbilder angefertigt hat. Und dieses Luftbild ist so prägnant und deutlich. Man sieht im Weizen, der hier stand, durch die trockenen Pflanzen, die auf den Mauerverläufen standen, die Mauergrundrisse, die Grundrisse dieser Villa, und durch die Form, Größe und Ausprägung war hier klar zu sagen, wir haben es nicht mit einer Villa Rustica, sondern mit der ersten Villa Urbana, die rechtsrheinisch bekannt war, zu tun. Und das war dann ausschlaggebend für die Stadt Heitersheim und die historische Gesellschaft unter Fritz Fünfgeld damals zu sagen, uns ist unsere Geschichte wichtig, wir wollen wissen, was es hier hat. Letztendlich war dann die Aussage des Amtes, wenn ihr als kleiner Ort mit ein paar tausend Einwohnern das Geld zusammenbekommt, um hier die Grabung zu machen, dann dürft ihr gerne graben. Gesagt, getan, man hat sich dran gemacht, Spender zu sammeln. Im späteren Verlauf gab es auch Benefizkonzerte durchs SWR-Orchester, sodass die Finanzierung tatsächlich stand. Und dann war das Denkmalamt natürlich im Zugzwang. Und so konnten die Grabungen gemacht werden, aber unter der Auflage, dass dann die Uni Freiburg, die Provinzialrömische Archäologie, mit Studierenden die Grabungen hier unternehmen würde. Und so kommt zwei Jahre nach dem Luftbild, was wir 1989 geschossen haben, 1991 schon der erste Spatenstich zu den Grabungen, die ursprünglich für 5 Jahre angedacht wurden. Peu à peu wurden mehr draus, bis wir die letzten Grabungen 2011 gemacht haben.
Wir haben ja jetzt viel geredet über die Befunde und die Forschungsgeschichte der Villa Urbana hier in Heitersheim. Gibt es denn auch ein oder zwei besondere Funde?
Wir haben hier wunderschöne, spannende Dinge gefunden, die sowohl das Alltagsleben der einfachen Leute untermalen, als auch symbolisieren, wie hier die Oberschicht gelebt hat. Wir sind hier ja schließlich in der römischen Upper Class unterwegs. Und wenn wir jetzt an die Fundstücke gehen, die man im Museum sehen kann, wir haben kleinen blauen Glasblecher, Kobaltblau, und die Form in Kombination mit der Farbe ist im gesamten Römischen Reich einmalig. Und ein weiteres kleines Stückchen, was sehr viel Aussagekraft hat, ist ein kleines Fragment Marmorgefäß von einem Alabastron, die gefüllt waren mit Salbölen und Duftölen. Und man sagt, so Pi mal Daumen, dass der Inhalt dieses Gefäßes gefüllt mit Salbölen zur römischen Zeit einen Gegenwert vom Jahressold eines römischen Legionärs hatte. Wenn man sich vorstellt, ein Parfümfläschchen, was einen kompletten Jahressold von einem Bundeswehrsoldaten verschlingt, schon enorm.
Und jetzt gehen wir mal die 10 Schritte weiter in die Villa Urbana.
Wir gehen rein.
Aber wir dürfen einfach reinlaufen, denn der Eintritt ist frei und stehen direkt vor einem riesigen Modell, das die Villa Urbana, wie sie mal ausgesehen hat, uns zeigt. Und wenn man vor dem Modell steht, dann kriegt man erstmal ein Gefühl dafür, was für eine riesige Anlage das früher mal gewesen sein muss. Am alten Zierwasserbecken sprudelt noch heute das Wasser aus einem Springbrunnen. Der Hahn ist ein Amor, der auf dem Delfin reitet. Das ist eine Neuschöpfung nach einem antiken Vorbild, denn der kleine Amor wurde als Figur hier in der Villa Urbana gefunden und hat man dann bei der Sanierung und bei der Errichtung des Museums gebaut.
In den Schaukästen, die man hier oben sieht, gibt es eben auch diesen Amor bzw. eine Nachbildung davon und neben dem aber auch einige Stücke Mosaik und sonstige Bodenbeläge zu sehen. Wir haben hier große Keramikgefäße, kleine Keramikgefäße, das, was man eigentlich grundsätzlich in einem römischen Museum erwarten würde.
Kleider machen Römer, anprobieren strengstens erwünscht. Da gibt es für Kinder, für Damen, für Herren in allen Größen und verschiedenen Farben. Mitmachklamotte, da kann man sich mal als Römerin oder als Römer fühlen. Ist bei den Temperaturen vielleicht nicht die schlechteste Kleiderwahl.
Noch mehr Gefäße, noch mehr Glas.
Das ist aber, glaube ich, dieser Becher aus blauem Glas, von dem Juliane uns vorhin erzählt hat, von dem es nur einen gibt. Er ist ein ganz tiefes Blau, sehr dunkel, natürlich nur noch fragmentarisch erhalten. Aber das ist wirklich ein intensiver Blauton, den habe ich so auch noch nie gesehen in römischen Befundsituationen.
Auch ganz schön gepunzt, also von der Machart natürlich auch große Handwerkskunst.
Juliane, diese Eckmauer, die ich hier aus dem Fenster raus sehe, das ist die Grenze der römischen Villa Urbana oder ging die noch weiter?
Genau, das ist die Grenze der Pars Urbana, des herrschaftlichen Wohnteils. Und bis genau zu dieser Ecke darf man sich einen wunderschönen Garten vorstellen. Und die Bäume, die hier im Freien direkt auf die Mauer zuziehen, entsprechen exakt dem römischen Mauerverlauf. Und eine weitere Ecke gibt es noch unten neben Malteserschloss, direkt an der Staufnerstraße. Das sind 4,5 Hektar römischer Luxus.
Die Hypothese ist ja mittlerweile, dass so eine Villa Urbana von mehreren Villae Rusticae im Umland bestellt wurde, die dann ihre Erträge in die Getreidespeicher der Villa Urbana aufbewahrt haben, wo es dann weiterverkauft wurde, was dann auch das Problem lösen würde, wo haben die ganzen Leute gewohnt, denn die Wohnhäuser, die man früher den Arbeitern und Bauern zugesprochen hat, die wir im archäologischen Befund haben, sind doch schon äußerst luxuriös. Und mittlerweile geht die Hypothese dahin zu sagen, dass diese Häuser keine Arbeiterwohnungen sind, sondern Gästehäuser. Ich feiere hier große, rauschende Feste. Ich habe einen riesen Speisesaal, wo der Keller, den wir im Museum haben, dazugehört. Der befindet sich unterm Speisesaal. Wir haben da auch wunderschöne Wandmalereien gefunden, die alle in Speisekontext reingehören. Und wenn ich so viele Leute einlade, schicke ich die nicht in der finsteren Nacht wieder heim. Ich habe ja keine Straßenlaternen, kein elektrisches Licht. Ich habe Wegelagerer. Also muss ich die ganzen Leute hier irgendwo über Nacht lassen. Und da sind die Häuser eigentlich prädestiniert für eine Villa.
Das heißt, die eigentlichen Wohnhäuser fehlen dann jetzt?
Für die Bauern und Handwerker. Ja. Und da sind gut und gerne Villen im Umland zu vermuten.
Das heißt, nach 25 Jahren gibt es aber doch wahrscheinlich auch die ein oder andere Baustelle hier. Also wenn man sich umguckt, sieht es eigentlich alles wirklich nach einem sehr modernen Glasgebäude auch aus und alles gut in Stand gehalten, gut in Schuss. Aber wahrscheinlich ist auch nicht immer alles so Gold, wie es glänzt, ne?
Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Es ist immer ein riesengroßer Schritt, ein Museum zu installieren, aber der sehr viel größere Kraftakt ist es, längerfristig zu erhalten. Wir haben Probleme natürlich, weil Beton involviert ist, dass der Beton so langsam leidet, dass auch das Glas ein bisschen schwächelt und so muss man stetig hinterher renovieren. Das größere Problem ist aber, dass wir archäologischen Befund seit 25 Jahren offen liegen haben. Und bei der Schaffung des Museums hatten wir noch keine Temperaturen, wie es wir jetzt dieser Tage haben. Und durch diese Hitze, durch diese extreme Trockenheit leidet der offensichtbare Befund. Wir haben im römischen Keller, den wir im Museum ausgestellt haben. Wandverputz, der durch Feuchtigkeit durchdrungen wird, die durch die Trockenheit vorne abtrocknet und Salze, die transportiert werden, auskristallisiert, die dann den Wandverputz irreversibel beschädigen. Und das ist gerade unser ganz großer Kampf, da eine Möglichkeit zu finden, es zu erhalten. Und natürlich ist das äußerst, äußerst kostspielig. Und wir sind ein kommunales Museum, wir haben keine Förderung, wir sind wirklich von der Stadt Heidersheim getragen. Man steht hinter uns, aber nichtsdestotrotz sind die Zeiten nicht einfacher geworden und wir müssen schauen, dass wir erhalten können, nicht nur das Gebäude, sondern auch den Befund.
Was sind denn Möglichkeiten, wie man als Besucher oder Local direkt das Museum unterstützen kann?
Das ist eine total gute Frage. Also Spenden sind uns immer gerne willkommen. Wenn es einem gefallen hat, sagen wir nie nein, wenn man uns unterstützen möchte. Ganz wichtig ist auch, unser Museum publik zu machen, weiter zu erzählen, gerne zu kommen, gerne Führungen zu buchen, gerne Museumspädagogik zu buchen. Wir sagen auch zu größeren Spenden nicht nein, das ist vollkommen klar. Aber einfach das Wort nach außen tragen, dass auch kleine Museen dringend Unterstützung brauchen und unabdingbar wichtig für die kulturelle Landschaft sind. Nicht nur die riesengroßen Museen, die viele Förderkreise haben, die viele Spender haben. Wir bieten ganz niederschwellige Bildung für alle. Deshalb ist unser Konzept auch, den Eintritt stets frei zu halten, dass jeder, der möchte, kommen kann, ohne Schranke. Sei er jetzt Fußgänger, der keinen Geldbeutel dabei hat, Besucher mit Migrationshintergrund, der sich sonst nicht trauen würde, Kind, was neugierig ist, Menschen mit Behinderungen, die hier in Heidersheim auch einen ganz hohen Stellenwert haben und wichtig sind. Einfach, dass man reinkommen kann, soll und muss und sich informiert. Und dieses Eintritt-frei-Konzept will ich unbedingt erhalten.
Na, hier im Kellerbereich ist eigentlich die einzige Absperrung, die es sonst so in dem Museum gibt. Ne? Also hier stehen jetzt ausnahmsweise mal so Pfosten mit so einem Seil davor, um eben die Kellerwand vor Berührung zu schützen. Das ist eben der originale archäologische Befund, der dieses Feuchtigkeits- oder Trockenheitsproblem hat. Und um das nicht noch weiter zu verstärken, hat man hier wohl mal eine Absperrung davor gezogen, damit man das nicht anfasst.
Anschauen kann man sich dann eben die Wände, den Putz, aber auch die Amphoren und sonstigen Vorratsgefäße, die hier unten ausgestellt sind.
Genau, aber eigentlich ganz spannend, dass man hier mal sieht, was passiert, wenn ein archäologischer Befund lange der Luft ausgesetzt ist. Also immer die Frage, warum lassen wir archäologische Befunde im Boden, wenn wir nicht wissen, was wir damit machen sollen, weil sie im Boden einfach am besten aufgehoben sind. Wir können hier jetzt quasi in live und in Farbe erleben, was passiert, wenn ein archäologischer Fund nicht mehr im Boden ist, dass die Konservierung einfach Probleme bereitet. Und was ich ganz schön finde, ist, dass hier das Römermuseum Heidersheim das ganz transparent thematisiert oder auch proaktiv angeht, denn hier direkt vor uns hängt eine Informationstafel zur Problematik der Konservierung von Bodenfunden. Also dass man hier tatsächlich auch aufklärt über die Probleme, die eben diese Konservierung mit sich bringt.
Und jetzt, liebe Hanna, suchen wir diesen Fußabdruck.
Ah, hier ist er, schau mal. Da ist der römische Schuhabdruck.
Das ist total spannend, weil man sieht ganz, ganz viele kleine Punkte. Und das sind die Nägel, ne, mit denen die Sohle angenagelt wurde.
Genau.
An die Sandale.
Das ist ja das, was man oft noch findet. Ne? Die Schuhnägel, die findet man oft. Vom Leder ist nicht mehr so viel da. Aber da kann man sehen, der ist offensichtlich mit einem Lederschuh mit ganz vielen Schuhnägeln hier in diesen Boden reingetreten und hat seine Markierung hinterlassen. Das ist echt ganz spannend.
Also diese Anlage hier, die ist ja viel mehr als nur dieser museale Raum.
Genau, aus dem ursprünglichen kleinen Museum war dann sehr schnell klar, wir möchten was Größeres schaffen. Wir möchten einen Park draus generieren, in den die Leute kommen können, in den die Leute verweilen können, sich interessiert weiterbilden können über die Römer und auch noch andere Möglichkeiten haben. Der letzte Ausbauschritt des Parks war 2011, noch einen römischen Getreidespeicher zu rekonstruieren, der heute das Café Artes beherbergt, zusammen mit einem Kunstatelier im Obergeschoss. Das Café wird inklusiv bewirtet von der Caritas und bietet auch die Möglichkeit, ab und an römische Gerichte zu probieren. Wir machen immer mal wieder Kooperationen, um den Park zu beleben. Und um den Park zu beleben, haben wir noch andere Optionen. Mittlerweile findet einmal im Jahr ein kleineres Weinfestival mit Musik und Kulinarik statt. Es werden kleinere Picknicks, Afterwork veranstaltet. Wir haben im Museum auch Konzerte unterschiedlicher Musikrichtungen, sodass man kommen kann und einfach das Ambiente genießen kann. Viele, viele Leute kommen einfach her, schlendern durchs Museum, der Eintritt ist bei uns kostenfrei, und setzen sich neben das Wasserbecken und genießen einfach die Ruhe und genießen den Flair des Ortes. Und jetzt, seitdem der Park erweitert ist um die Fläche des ehemaligen Gartenareals, hat man noch mehr die Möglichkeit zu verweilen. Es gibt einen wunderschönen inklusiven Abenteuerspielplatz, sodass Familien auch herkommen können, sich Eis im Kaffee holen können, sich auf die Himmelsliegen im hinteren Teil legen. Und so hat man zu jeder Jahreszeit Möglichkeiten, sich's gut gehen zu lassen.
Im Eingang vom Café Artis wartet bereits Nora Esposito auf uns, die neue Leiterin des Cafés.
Sollen wir einmal rumgehen zum Gucken?
Sehr gerne, ja.
Und einen Kaffee vielleicht noch? Oder einen Cappuccino? Oder
Latte? Ja, gerne. Espresso würde ich gerne nehmen, wenn ich einen kriege.
Nora bringt uns ins Atelier im Obergeschoss und erzählt uns dabei mehr über das Café Artis.
Und hier oben habt ihr maßgeblich kunstpädagogische Angebote?
Ja. Ja, genau. Und die sind eben von der Werkstatt aus und ist aber offen. Man kann, also es muss nicht jemand sein, ein Mensch mit Behinderung, sondern es kann auch jemand eben vom Ort sein, wo sich dann beteiligt. Das sind dann nachher die Ehrenamtlichen und so findet dann nachher eben auch die Inklusion statt, dass man es eben gemeinsam nachher macht. Und sie haben immer ein Jahresprojekt und letztes Jahr, oder es geht jetzt bis September, war jetzt Schwarzwald. Und jetzt sind sie in den Endzügen, es gibt das Märchen, deswegen sieht man das nämlich jetzt hier auch schon, dahin ist der Froschkönig, hier ist jetzt Max und Moritz, dann der König, der gestiefelte Kater. Und so bauen die das dann zusammen. Und das sind dann aus Bildern, aus Plastiken und aus Ton. Und dann wird das eben dann ausgestellt und das dann nachher im September danach. Kann man dann auch anschauen, das nennt sich dann Werkschau. Das ist hier halt auch das Toll, was halt hier auch dieses Kunst eben gibt. Vorher war es, ja, haben die jetzt wie so ein offenes Atelier gehabt. Mhm. Und dann war eben Zeichnen und Töpfern. Und das Schöne war, dass diesmal auch die Eltern halt, die schicken halt ihre Kinder, die in der Werkstatt sind, oder auch Erwachsene, die in der Werkstatt sind, die wissen zwar, dass das hier angeboten wird von der Werkstatt, aber die sind nie mit dabei. Und dadurch, dass wir das offene Atelier hatten, war das so schön, weil jetzt auch einfach eine Mutter mit ihrer Tochter zusammen was gemacht hat. Ein Vater war hier und hat mit einem anderen Kind. Und das ist halt auch so, dass man denen das einfach auch mal zeigt.
Ist das die Caritas-Werkstatt im Schloss?
Die war früher, genau, im Schloss, genau, dann wurde es aber eben nach unten dann nachher verlegt. Und ist halt auch praktischer, weil die haben ja da die Werkstatt, wo sie dann auch eben auch Aufträge dann nachher für die Industrie annehmen. Und weil sie auf das spezialisiert sind, machen die auch Gastro-Vorbereitungen und die kommen dann bei uns und sind nachher im Café. Und je nachdem, wie Lust sie haben, machen sie dann nachher statt 3 Tage, 4 Tage, vielleicht sind nur noch 1 Tag danach in der Werkstatt. Und das ist ja auch, das Café ist ja auch eine Werkstatt in dem Sinn, aber eben als Inklusionsbetrieb. Und hier kommt man einfach zusammen, es ist eine Begegnung. Ja. Also manche sehen es auch gar nicht und kommen einfach rein und merken das vielleicht auch gar nicht. Und das ist das, was wir eigentlich möchten, dass man gar nicht eigentlich merkt, dass es anders ist, sondern es ist einfach natürlich. Wir haben ein neues Projekt hier und das ist bei der Caritas, also auch ein Leuchtturm wieder, dass wir versuchen, beschäftigt, also Mitarbeiter mit Behinderung, die im Bereich Catering auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Und das nennt sich Konversionsprojekt. Und das ist eben vom Land jetzt, dann wird es gefördert. Und Konversionsprojekt ist dann doch ein bisschen sperrig vom Namen her. Und dann haben wir gedacht, was kann man da machen, was könnte man? Und dann hatten wir gerade kurz davor miteinander gesprochen und dann habe ich dieses Tor gesehen und das heißt ja Portale. Und dann habe ich gedacht, vielleicht könnten wir ja Porta draus machen und haben eben den Bogen dann eben auch gespannt. Und da ist so ein bisschen der Gedanke, das ist eben das Besondere an diesem Projekt, dass man den Menschen den Übergang von der Werkstatt auf den ersten Arbeitsmarkt, das ist im Catering-Bereich, was wir hier machen, so einfach als möglich machen. Also wir öffnen die Türen für den ersten Arbeitsmarkt, die Tür bleibt aber immer offen und das Haus hier ist sozusagen die Caritas, also die Familie. Und da haben wir das auch wieder mit aufgenommen von eurem Bogen.
Und ganz wichtig finde ich noch zu sagen, dass die Sache von der Franz-Köberle-Stiftung ins Leben gerufen wurde oder unterstützt wurde, der Kunstatelierbereich.
Also vieles wäre, so wie es jetzt hier ist, nicht möglich, wenn wir die nicht gehabt hätten.
Wenn wir jetzt die Leute alle heiß machen auf den Besuch in der Villa Urbana, haben sie ja jetzt im Sommer erstmal Pech. Ne?
Leider. Wir mussten
natürlich gucken, wo man Kosten einsparen kann. Keiner Gemeinde geht es gerade wirklich gut. Ich bin total dankbar, dass das Museum geöffnet bleiben darf, aber natürlich mussten wir dann auch entgegenkommen und schauen, wo man ein bisschen einkürzen kann. Somit haben wir einen Tag unserer Öffnungszeiten gestrichen und den schwächsten Monat in der Saison, die bei uns ursprünglich von April bis Oktober ging, eingekürzt. Somit ist jetzt im August das Museum geschlossen. Da hatten wir aufgrund der Hitze die wenigsten Besucher und das war die logische Entscheidung, um Kosten zu reduzieren.
Das heißt, ab dem 1. September geht's kann man los. Euch dann wieder besuchen.
Genau, und am Tag des offenen Denkmals sind wir natürlich auch da. Im Ferienprogramm habe ich ein kleines Projektchen mit Schülern zusammen, die selber eine Geschichte zur Villa Urbana schreiben dürfen und dann auch illustrieren. Und die will ich als kleine Ausstellung dann am Tag des offenen Denkmals präsentieren.